Hallo und herzlich willkommen zum 163. Concast Themenpodcast. Wir reden heute über den 11. Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Hallo, ich bin zurück vom Hause Sayaka.
Und mit dabei ist auch Jens. Hallo Jens.
Hallo zusammen, als Gast darf ich heute auch wieder mitsprechen.
Jaiba Band 11 ist am 18. Mai 1991 in Japan erschienen, in der Neuauflage am 18. Oktober 2004. Und auf dieser Neuauflage basiert die deutsche Version, die jetzt bei uns erschienen ist, am 11. Dezember 2023. Zum Jahresende nochmal ein Jaiba-Band, der 6. Band dieses Jahr. Der Rhythmus geht zack, zack voran. Und wir sind ja auch schon fast bei der Hälfte der Serie, aber bevor wir zu Band 12 kommen, jetzt erstmal Band 11. Auf dem Cover sehen wir Jaiba wieder in dem etwas moderneren Artstyle, weil das nicht das Originalcover ist. Der kniet und die Hand am Schwert hat bereit zuzuschlagen, quasi am Lauern. Wenn wir das Originalcover uns angucken, kann man zum Beispiel sehen auf conwiki.org und darunter scrollt, das ist das Erstauflagencover, sehen wir da, im Original war Jaiba riesig, fast so Godzilla oder King Kong mäßig, wie er sich da auf den Gipfel des Fuji klammert, während ein Flugzeug an ihm vorbeifliegt. Wir hatten das ja schon öfter, das Thema mit, wie wurden die Cover geändert. Bei dem Cover finde ich es jetzt mal wieder schade, dass uns das Originalcover so flöten geht, weil, ja, das, was wir hier haben, das Band 11, das ist halt schicke Zeichnung, aber so ein kleines bisschen generisch. Das könnte man fast auf jedes Bandcover packen und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Sinn. Und da hat doch die jetzt in dem Fall... Ich bin auch nicht immer so der Fan von den Originalcovern manchmal, aber hier in dem Fall finde ich ja das Original deutlich mehr Charme als jetzt das von der Neuauflage.
Ja, ich denke bei dem Cover der Neuauflage, wie du sagtest, das ist relativ generisch, das kannst du eigentlich bei relativ vielen Bänden verwenden. Hier wird ja jetzt hervorgehoben in Band 11, dass Jaiba ja auf dem Weg ist, so ein richtiger, waschechter Samurai zu werden. Das ist er ja eigentlich schon seit Band 1, insofern... egal welcher Band, das Cover hätte zu jedem irgendwie gepasst und vielleicht ging für die Neuauflage hier irgendwie die Ideen aus. Was war überhaupt der Grund? Steht das fest, warum man ein weiteres Cover gebraucht hatte für die Neuauflage und nicht das Originalcover weiterverwendet hat?
Naja, es wurde ja quasi alles neu designt und es soll ja auch einheitlich aussehen. Also im Original hatten wir auch diesen Kreis und so. Und das Problem ist ja, dass diese Farbzeichnung da von Jaiba, die ist ja richtig mit Farbe gepinselt und so. Und der Hintergrund, also der Berg, an dem er sich festhält, ist mit Wachsmalstiften gemalt. Und ich nehme an, weil man diese Wachsmaloptik nicht mehr haben wollte für die Neuauflage, ging das dann in dem Fall nicht, weil das ja so miteinander interagiert. Jetzt noch mehr als im letzten Band, wo wir das ja auch hatten, wo Jaiba dagegen was tritt, wo man die Jaiba-Zeichnung trotzdem behalten hat. Aber hier... Wenn man sich das Original ansieht, er umklammert halt den Berg so und dann, wenn man nur die Zeichnung verwenden würde, dann würde er halt ja einfach da nichts umklammern und da einfach irgendwie so sitzen. Und das wäre dann ja wahrscheinlich auch nicht machbar gewesen, weil man sich eben dazu entschieden hat, hey, wir machen jetzt diesen einheitlichen, etwas cleaneren Look mit dem Weiß und dem Kreis und man da nicht diese Wachsmalzeichnung haben wollte und dann konnte man halt wahrscheinlich den Jaiba einfach nicht verwenden.
Ah, okay, ja, das ist einleuchtend, das ist naheliegend, ja.
Gosho Aoyama, Egmont Manga in Schwarz auf der Rückseite Jaiba 11, Gosho Aoyama nochmal das Logo und der Jaiba und hinten Action in Rot, wie immer alles einheitlich. Jaiba und seine Gefährten finden endlich die fünfte legendäre Kugel, aber die Freude darüber währt nicht lang, denn die vorletzte Kugel ist die Kugel der Finsternis und diese saugt Jaiba und Jubei einfach auf. Um ihr zu entkommen, gibt es nur einen Weg. Sie müssen den Riesenkappa besiegen, der den Ausgang bewacht, und das geht nur mit einer speziellen Technik. Die Zeit drängt, denn ganz Japan ist bereits in Unimarus Fängen. Steht hinten drauf, gute Zusammenfassung mal wieder. Bringt uns schnell auf den aktuellsten Stand. Wenn wir den Band von vorne aufschlagen, Jaiba Band 11, dann sehen wir als erstes das alternative Cover. Nochmal Jaiba 11, Gosho Aoyama, und wir sehen Jaiba, der Kirokichi die Brille geklaut hat, die runden Brillengläser. Dann auf der nächsten Seite das, was bisher geschah, und das Inhaltsverzeichnis. 11 Kapitel haben wir diesmal, Kapitel 100 bis 110. Und ich werde jetzt nochmal kurz die Story zusammenfassen, bevor wir in die detaillierte Besprechung gehen. Den Band kann man wieder so ein bisschen einteilen in so drei Abschnitte. Den ersten Abschnitt sind die ersten vier Kapitel. Das ist die Flucht von Yaiba mit Jubei aus der Welt der Finsternis. Parallel dazu geht in der realen Welt die Gruppe von Sayaka und Musashi gerät in Konflikt mit einem weiteren Handlanger von Onimaru, Benkei, einer sehr berühmten Figur der japanischen Geschichte. Benkei und Yoshitsune, das kennt man vielleicht auch aus Detective Conan Film 7, da kam das ja auch vor, weil eigentlich ist die Geschichte sehr mit Kyoto verbunden, aber hier ist er irgendwie in Hokkaido und steht da aber auch auf einer Brücke. Natürlich, und versucht die Kugeln abzugreifen und Musashi trickst ihn dann so ein bisschen aus, aber am Ende schlägt das doch fehl und Benkei verwandelt sich in den Stiermann, der auch, weil Benkei, wie uns die zahlreichen Anmerkungen, wieder sehr viele Übersetzungsanmerkungen, die sehr informativ sind, uns informiert, dass Benkei auch gerne als Spitzname und für Baseballteams und Stadien benutzt wird, ist er ein Stiermann mit Baseball-Theming. Und Yaiba kann dann aber rechtzeitig aus der Welt der Finsternis entkommen, um sich dem Duell mit Benkei zu stellen, was dann sehr schnell zu so einer richtigen Baseball-Parodie wird. Gosho Aoyama ist riesiger Baseball-Fan und Baseball ist Volkssport Nummer 1 quasi in Japan. Und dann auch richtig kommt Anna Shioji auch wieder und dann wird der ganze Kampf wirklich richtig einfach ein Baseball-Match. Plötzlich tauchen am Boden auch die Markierungen auf, die Bases und Strike und dann mit Zwischeninterview. Letztendlich kann aber Benkei dann besiegt werden und diese beiden parallelen Handlungen werden dann abgeschlossen. Dann in den nächsten fünf Kapiteln quasi, beziehungsweise in den nächsten vier, genau, haben wir das Duell mit dem Affen Basho, der uns am Anfang noch recht freundlich gesinnt scheint, weil niemand will unsere Gruppe aufnehmen, weil Onimaru herrscht ja jetzt über Japan und lässt die Gruppe steckbrieflich suchen, was auch schon Benkei hatte schon einen dabei und jetzt finden sie keinen Unterschlupf. Aber dieser alte Mann gewährt ihnen Unterschlupf in seinem Tempel und weiß auch zufällig was über die Drachenkugel, denn da geht's um Masamune Date, der hatte da die Kugeln versteckt, der einäugige Drache, wie er genannt wird, deswegen Kugel des Drachengottes, passt ja auch ganz gut. Blöd, es sind 100.000 Kugeln in diesem Tempel und man muss jede einzelne in ein Schwert stecken, um zu gucken, ist das eine Niete oder die richtige Kugel, bis sie dann rausfinden, ach Mensch, wenn wir die anderen Kugeln nehmen, dann reagieren die auf die Kugel des Drachengottes und so können sie es dann schnell finden, was aber alles nur eine List war, denn Basho, der Affe, der will die Kugeln für sich, weil man damit über Japan herrschen sollen kann und vielleicht sogar die ganze Welt und trickst sie dann aus, weil er wurde zwar von Onimaru wiederbelebt, aber er ist ein Feind von Onimaru, er ist gegen Onimaru und will die Kugeln für sich selber haben, wo sich dann ein spannendes Duell darum ergibt, dass er versteinerne Pfeile hat. Er hat zwar auch eine riesige, riesige Sense, aber gefühlt macht er die ganze Zeit nur sein Blasrohr darum und pustet die Gruppe weg, bis Yaiba jedoch die Kugel der Finsternis benutzen kann, denn sie verschlingt ja diejenigen mit Träumen und Basho hat den Traum, die Welt zu beherrschen, deswegen verschlingt sie auch ihn. Yaiba wird auch fast wieder verschlungen, aber kann dann von Kirokichi gerettet werden, der auch aus der Finsternis im selben Moment entkommt und Yaiba damit quasi so rauskickt auch. Und ja, die Versteinerung kann dann ganz einfach gelöst werden, indem man einfach die Nadeln abbricht. Gut. Parallel dazu entwickelt Onimaru seine Windtechnik weiter. Sein Schwert ist ja jetzt wieder heil. Und er probiert Tornado-Slashes aus, was ganz viel Chaos verursacht. Und letztendlich zu Onimaru kommt es dann auch wieder in dem letzten Abschnitt, was die letzten drei Kapitel umfasst. Ein Aufbau für ein erneutes Duell mit Onimaru, denn sie haben dann die Drachenkugel vermeintlich gefunden, aber es ist dann nicht wirklich die Drachenkugel, sondern einfach nur die, nicht die Niete, sondern die korrekte Kugel. Und diese korrekte Kugel weist einen dann den Weg zur Drachenkugel, weil das die mächtigste von allen ist, mit der man die Welt beherrschen kann. Und die befindet sich im Krater des Fuji, was natürlich sehr blöd ist, weil auf dem Fuji-Gipfel steht ja immer noch das Schloss von Onimaru rum. Was unsere Charaktere dann ein bisschen zu spät bemerken, weil Onimaru lässt dann den Spinnenmann sie sagen, bringen Sie schnell her zu mir und so, und der Spinnenmann macht dann mit seinem Fake-Badehaus weil seine Pläne sind einfach die besten. Und weil er dann die Rest der Gruppe entführt, fliegen dann Sayaka und Yaiba auf Shonosuke hinterher zum Schloss Onimaru, wo sie dann merken, oh Mist, Onimaru ist ja hier auf dem Gipfel, das ist ja jetzt blöd. Und sie liefern sich eine Luftschlacht erst mit seinen Handlangern und dann auch mit ihm selber auf komischen Muschelluftgleitern. Und wir enden das Ganze auf einem Cliffhanger mitten in diesem Duell. Es geht im nächsten Band noch weiter, dass Yaiba den Spinnenmann quasi als Geisel hat, aber Onimaru scheint das egal zu sein und droht, sie alle zu vernichten. Und wie das wird, das werden wir erst im 12. Band erfahren, aber jetzt erstmal zum Inhalt dieses Bandes. Gleich am Anfang haben wir in diesem Abschnitt in der Finsternis, buchstäblich auf den ersten paar Seiten, einen tatsächlichen Charaktermoment mal wieder, weil Kirokichi halt meint so, ja, was mit hier, dein Traum ist doch alles Quatsch. In der Welt der Finsternis, da ist doch viel besser, weil draußen, das wird doch total schwierig, deinen Traum zu verwirklichen, das ist doch alles hart und so, und bleib doch einfach hier und hier ist doch alles egal. Und dann sagt Jaiba aber diese prägenden Worte, wo man sich so denken würde, wenn das eine Anime-Szene wäre, dann würde jetzt so die Musik anschwellen, das würde die bedeutungsschwangere Szene, wo der Protagonist mal richtig einen raushaut. Hört zu, Kirokichi, ein Traum ist etwas, das nur selten wahr wird, deswegen nennt man es ja Traum. Und das bringt auch Jubei aus seiner Apathie. Und Kirokichi fragt dann, was machst du denn, wenn er nicht wahr wird? Und Jaiba, ja, wenn das passiert, dann suche ich mir eben einen neuen Traum, was so fast die halbe Seite einnimmt. Und wir wissen ja zum Beispiel aus Band 83 von Detective Conan, aus dem Behind the Scenes, wenn Gosho Aoyama jemanden cool oder bedeutungsmäßig inszenieren will, dann gibt er ihm extrem viel Panelplatz, also die halbe Seite fast. Und so ein richtiger Moment sein für Jaiba, wo man mit ihm sympathisiert. Quasi so klassisches, naives, aber reinherziges Shonen-Protagonist.
Also für mich auf jeden Fall, ich finde es eine sehr starke Szene, allein wo er halt dann schon erstmal anfängt und halt erklärt, dass eben ein Traum nicht einfach mal eben so zu erreichen ist, sondern dass es eben mit etwas Aufwand verbunden ist und eben auch schwer ist. Und da hätte man schon denken können, okay, ja, ist wahr, stimmt schon. Und dann kommt ja der Kirokichi und sagt halt, ja, aber was ist, wenn all deine Bemühungen halt nichts bringen? Wo ich dann so dachte, ja, dann liegt man total am Boden und so und oh, ich habe alles versucht und es klappt einfach nicht und man müsste eigentlich verzweifeln und Jaiba dreht sich einfach um und macht dann einfach so, ja, wenn das nichts wird, mache ich halt was anderes, so was ich überhaupt nicht erwartet habe. Diese positive Einstellung, so wie, weil ich in der Situation so drin war, du rackerst dich ab, du versuchst alles, um deinen Traum zu erreichen und dann passiert irgendwas und das geht nicht. Und Jaiba verfällt dann nicht in Negativität und Selbstmitleid, sondern er sagt dann halt, ja, hat halt nicht geklappt, dann mache ich halt was anderes und behält einfach seine fröhliche Art. Und das finde ich ist echt stark, ja.
Für mich funktioniert es auch an dieser Stelle sehr gut und das war auch direkt am Anfang des Bandes beim Lesen für mich so ein Aha-Moment. Klar, jetzt wird hier erstmal so die eine große Kardinaltugend aus dem Shonen-Genre angesprochen, eben Mut zu zeigen, Mut zu haben und ich will das, was scheinbar unmöglich ist, erreichen, das, was in allergrößter weiter Ferne ist. Gerade das ist ja so erstrebenswert, darauf hinzuarbeiten und das dann eben wirklich irgendwann zu erreichen und sagen zu können, ich habe das geschafft. Und ja, in gewisser Weise bedient sich ja Aoyama auch da dem Grundlagenwissen, wie man einen Shonen-Manga zeichnet. Lasse, du hattest das angesprochen, dass dann halt eben wirklich der Protagonist, beziehungsweise es muss ja noch nicht mal immer der Protagonist sein, derjenige, der da halt gerade seinen starken Charaktermoment hat, mit einem besonders ja, großzügigen Panel dargestellt wird. Dass dann aber auch eben wirklich die Panels ziemlich aufgeräumt sind. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das anschauen, bevor Jaiba da seinen Moment hat, die Panels sind alle ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, lebhafter, ein bisschen dynamischer gestaltet, weil da halt eben wirklich nicht so groß der Fokus jetzt auf den, der gerade spricht, gelegt werden muss. Und dann ist Yalbar dran und er spricht und dann ist das Panel aufgeräumt, dann ist alles ruhig und der Hintergrund ist eben das, was er sein sollte, also halt wirklich nur ein Hintergrund, nur so ein bisschen Dekoration und im Vordergrund steht ganz klar Yalbar. Und das finde ich, ist hier wirklich sehr gut getroffen, macht Spaß zu lesen und finde ich auch sehr interessant zu sehen, dass sich diese Praxis bis heute nicht geändert hat. Ja, ich meine, Yalbar ist ein Manga aus dem vorletzten Jahrtausend und 30 Jahre später ist es bei Manga-Serien immer noch gang und gäbe, die ganz großen Charaktermomente so darzustellen. Und deshalb mag das vielleicht auch ein Grund sein, warum ich diese Szene jetzt besonders zugänglich fand. Eben weil ich es halt von modernen Serien genauso kenne und mich da halt direkt dann eben wiedergefunden habe.
Ja, und was ich zusätzlich noch halt mit finde, ist dann eben die Wirkung, die Jaiba dann auch auf Jubei hat. Ich glaube, das war sein Name. Ich und Name. Weil er ja dann auch so, er ist ja total deprimiert und hat schon aufgegeben. Und dann sieht er so, wenn Jaiba da anfängt, ja, Traum ist nicht einfach zu erreichen, dann guckt er schon so nachdenklich hoch, so, oh, was erzählt er denn da? Und dann kommt diese positive Aura von Jaiba und so, ja, wenn das nichts wird, mache ich einfach was anderes, ist nicht so schlimm. Und er ist davon so beeindruckt, dass er sagt, ja, komm, der Junge hat recht, ja, was sitze ich hier und blase Trübsal, hab mein Leben abgeschlossen, dann gehe ich einfach weiter und los geht's. Und das finde ich auch, ja, sehr gut, dass er hier dann quasi, ich sag mal, den Kreislauf des Trübsals durchbrochen hat und er damit sozusagen seinen Kameraden wieder hat. Ja, und dass die Story weitergeht.
Und wir sehen ja auch, dass es offensichtlich Kirokichi auch beschäftigt, was dann hinterher auch natürlich am Seitenabschluss dieses große Panel ist, wo dann erst die Nahaufnahme von Kirokichi und dann er dann ganz allein in dieser riesigen Dunkelheit und er dann so Traum, und ihn das scheinbar auch bewegt, das finde ich auch. Also diese Welt der Dunkelheit, die ist natürlich erstmal schön leicht zu zeichnen, weil man alles einfach nur schwärzen muss, aber es ist natürlich für solche Panels dann auch sehr effektiv, so für die Darstellung. Wenn man, also für das Inszenatorische zu nutzen, ihn da so ganz klein zu machen und fast schon verloren, aber er denkt dann darüber nach und das ist ja auch schön, das haben wir dann, hat dann ja später im Band noch den Payoff. Und dann gehen wir so in diese Parallelhandlung, wo wir in der Gegenwart den neuen Bösewicht eingeführt bekommen. Benkei da erstmal sehr komödiantisch. Das ist ja öfter mal so ein bisschen die Formel. Erstmal wird so ein bisschen das Humoristische abgearbeitet und jeder Gegner hatte ja immer so ein bisschen was Gag-mäßiges. Benkei gefühlt hier ziemlich viel, bevor er dann zum Stier wird und eigentlich auch sein Kampf ist sehr komisch. Und dann parallel haben wir noch den kleinen Kampf gegen den Riesenkappa, wo Jaiba erstmal nochmal sich erinnern muss, wie seine Technik eigentlich richtig funktioniert und es ist dann fast so wie ein das ist dann fast schon so Videospiellogik, dass er hochspringt und dann das Schwert hinter dem Rücken zwischen die Füße klappt und dann quasi in der Luft stehen bleibt und auflädt quasi wie so ein wie als wenn man im Videospiel einen Doppelsprung macht und dann hält man die Dash-Taste und dann lädt man noch kurz auf und dann lässt er los quasi und wirbelt herum wie ein Windrad. Also das ist da, also das fast schon, hab mich eher an Videospiele erinnert, als ich da mal wirklich verstanden habe, wie genau macht er das jetzt eigentlich? Und ja, aber dann dadurch, dass er das dann quasi in der Luft auflädt, hat er genug Speed, um dann den Arm zu durchschlagen und auch den Teller von dem Kappa oben. Und dann haben wir dann ist der Kappa besiegt und sie kommen aber aus der Dunkelheit nur raus, indem sie einen riesigen Turm, hochlaufen. Kann man natürlich jetzt auch wieder spekulieren, sind das auch wieder Dragon Ball Anspielungen vielleicht oder beziehungsweise dafür kenne ich halt die Folklore nicht, ist das in Dragon Ball dann auch nur eine Anspielung auf irgendwas aus der Legende gewesen mit dem riesigen Turm, den wir ja in Dragon Ball haben oder der dann ist ja quasi eine Kombination aus dem riesigen Turm und dem ewig langen Weg im Jenseits wieder. Naja, und sie müssen halt hochlaufen. Wir haben diese typische auch wieder so eine quintessentielle, fast schonmäßige Szene, wo der in der Gegenwart, es wird immer knapper und sie verlieren fast gegen Benkei und Sayaka ruft so Achiaiba und in dem Moment schafft er es wirklich, weil er auch ihre Stimme hört und sich dann nochmal mehr beeilt, schafft er es da, die Dunkelheit zu durchbrechen und im ganz richtigen Moment, im allerletzten Moment, aus der Kugel rauszukommen, um Sayaka und die Gruppe zu beschützen. Und das hat für mich auch wieder richtig gut funktioniert. Ist natürlich auch, also heutzutage, vielleicht auch schon damals ein bisschen, aber heutzutage noch mehr, ist das natürlich wirklich, muss man sagen, dass es so auch so eine da kommt so eine quintessentielle Schonenhaftigkeit irgendwie rauf, diese schonen-actionmäßige. Und es funktioniert aber so gut, dass ich da auch einfach mitgenommen bin im Moment. Und dann sehe ich, okay, ich sehe, was hier gemacht wird, aber es funktioniert einfach, weil es so cool ist. Und das ja, hat für mich richtig gut funktioniert. Wie sieht es da bei euch aus?
Ja, also mir hat das auch alles sehr gut gefallen. Angefangen ja bei dem Kampf mit dem Riesenkapper, wo er ja dann seine Windrad-Technik hat und so sagt, jo, neue Technik, jetzt gehe ich dahin und zeig es dem mal so richtig. Und dann passiert ja erstmal gar nichts. Jaiba hat ja erstmal so gar keine Chance mit seiner neuen Technik, weil er sie eben falsch anwendet. Und das fand ich schon sehr gut, weil normalerweise denkt man so, okay, er hat jetzt diese neue Technik entwickelt und macht den damit platt. Und im ersten Moment ist es so, hä, er hat doch eine neue Technik. Aber die bringt ihm ja gar nichts. Wozu hat er die denn dann, dass er quasi im Kampf selber mitdenken muss, ah ja, wie kann ich denn meine Kraft überhaupt am besten einsetzen, damit diese neue Technik eben auch funktioniert und den Gegner dann halt letztendlich platt macht. Das fand ich war ein sehr schönes Stilmittel, wie er dann quasi, ja, dann nochmal selber revidieren muss und dass es eben nicht so war, jo, er geht hin, zack, zack, bam und tot und ja, alles klar. Und ja, dann, ja, war das schon mal, fand ich, das war sehr gut, wie das dann da gelöst wurde. Und ja, dann auch der Kampf dann da in der Gegenwart, wo dann auch Musashi sich so ein bisschen der dem Stier versucht entgegenzustellen und wo das dann nicht so ganz funktioniert und wo es immer knapper wird. Das ist halt so, ja, der typische Heldenmoment dann, sage ich mal, wo man aber auch so richtig mitfiebert, so, okay, lauf schneller die Treppe hoch, los, lauf, lauf und die anderen dann so und dann der Stier da oben so holt aus und will die umbringen und so, nein, weich doch noch irgendwie aus oder so. Also man hat schon so richtig mitgefiebert im Kampf und dann, ja, wie das dann da im letzten Moment dann so kam, dass er dann da doch noch auftaucht und ja, dass es halt geklappt hat. Also ja, man, ich denke mal, es läuft darauf hinaus, aber trotzdem war es trotzdem spannend, dem Ganzen irgendwie so zu folgen und dann, ja, hat man sich dann auch gefreut, dass Jaiba dann wieder da ist und ja, dass es geklappt hat.
Zum Thema der Shonen-Typik. Vor über 30 Jahren ist ja diese Erzählstruktur, die ja wirklich klassisch Shonen-Genre entspricht, zwar sicherlich in Japan schon ja, dutzendfach vorgekommen und war insofern nichts Neues mehr. Trotzdem denke ich, war es so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre vergleichsweise eine unverbrauchte Erzählstruktur. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, heutige Shonen-Manga-Reihen, ja, ich springe immer so ein bisschen zwischen Yaiba von damals und heutigen Serien, aber es bietet sich halt jetzt gerade auch an, muss ich sagen. Deshalb komme ich halt auch auf die Idee. Es ist halt wirklich so, dass viele Motive mittlerweile so oft schon verwendet wurden, dass es zumindest mir so geht, wenn ich einen Shonen-Manga lese, auch gute Manga, dass ich mir denke, ah ja gut, das ist vorhersehbar, dass sich der Protagonist so verhält und dass sich der Protagonist so verhält und dann muss jetzt nochmal irgendwie so eine schwierige Herausforderung kommen und dann muss nochmal der Protagonist an sich zweifeln und so weiter und so fort. Und diese Motive sind ja auch in Yaiba an entsprechenden neuralgischen Punkten immer zu sehen. Und trotzdem, gerade weil es halt eben eine ältere Serie ist, wirkt das auf mich nicht irgendwie ja, dröge oder langweilig, sondern wie ich finde, on point richtig gut platziert, weil es ist halt eben eine ältere Serie und wie ich halt sagte, damals relativ unverbraucht und das hat auf mich so seinen ganz eigenen und besonderen Charme. Und ja, was den Kampf mit Benkei angeht, da muss ich ja wirklich sagen, ich habe das insbesondere Musashi wirklich gegönnt, dass ihre Falle nach hinten losgegangen ist, weil ich das schon wirklich unglaublich dreist fand. Also Benkei, so komplett der arglose und ahnungslose Charakter, der überhaupt, wie es scheint, nichts Böses denkt und keine bösen Hintergedanken hat, wird da so aufs Kreuz gelegt von Musashi und der freut sich dann auch noch so, ach ja, wunderbar, den Trottel, den konnte ich jetzt ganz toll reinlegen. Und dann habe ich mir wirklich so ein bisschen ins Fäustchen gelacht und mir gedacht, naja, dass jetzt Benkei dann so wirklich seine wahre Gestalt zeigt, wütend wird und euch angreift, das hast du dir selbst zuzuschreiben und irgendwie hast du es auch verdient, so gemein, wie du gegenüber ihm gewesen bist. Der hätte ja zumindest so ein bisschen noch die äußere Form wahren können und sich zumindest im Stillen freuen können, aber ihn dann da wirklich so komplett zu verlachen und auszulachen, ich weiß nicht, ich habe das einfach Musashi gegönnt, dass die Falle nach hinten losging.
Ja, man muss sagen, Musashi ist ja auch schon eigentlich ein richtiger Penner. Wir hatten das ja auch am Anfang da mit diesem einen Dorf, wo sie vorbeigekommen sind, wo Musashi immer geklaut hat, das sind die Lebensmittel. Und er ist ja auch wirklich dieses typische perverse alter Mann, das lässt er auch mal raushängen. Wir hatten ja in der Zeit auch in Ranma eine halb Happosai, wenn man den vielleicht kennt. Das ist ja auch einfach diese kleinen alten Männer, das haben wir zum Beispiel heutzutage nicht mehr so sehr. Also es gibt immer noch die Perversen, aber so diese kleinen alten Personen, die dann einfach richtige Penner sind, das war damals ja noch mehr so. Und Musashi fällt da einfach rein, weil er hat zwar so seine guten Momente, aber die meiste Zeit, weil er halt einer der Guten ist, fällt er das nicht so auf und er wird ja auch nicht so oft, also doch schon, er kriegt schon sein Fett weg von Sayaka oder so, aber er ist schon wirklich. Eigentlich ist ein richtiges Arschloch, muss man schon sagen. Und da finde ich es auch mal gut, wenn er ab und zu zumindest mal ein bisschen auch von Gegnern mal sein Fett wegkriegt.
Absolut, kann ich nur zustimmen.
Ja, wobei ich es auch ein bisschen seltsam von dem Benkei war. Gut, vielleicht hat er die Gesichter nicht auf dem Schirm gehabt oder so, aber er ist ja erst der komplett ahnungslos und sagt, oh, ich habe hier alle komischen Kugeln gesammelt in der Hoffnung, der Richtige ist dabei, dies und das, und unterhält sich ja mit denen so richtig. Und die stehen dann auch vor ihm und erst als sie ihn dann reingelegt haben und weggehen, wo dann Musashis Name fällt, da zieht er diese Schriftrolle aus der Tasche, wo die alle abgebildet sind, wo ich so dachte, hä, warum hast du den nicht gleich erkannt, wenn du dieses Bild von denen dabei hast? Aber das fand ich dann wiederum, ja, da habe ich gedacht, er hat einfach so ein Bild dabei. Also.
Das ist dann wieder so der Gosho Aoyama Humor, den er in Yaiba angefühlt jeder halbwegs passenden Stelle schalten und walten lässt.
Und ich fand dann auch aber sehr gut inszeniert, wie er dann halt von seinem normalen Menschenkörper, sage ich mal, zu diesem Stier sich verwandelt. Also dieser Wutausbruch, dieses Panel, das gefällt mir so richtig gut, wie er da seine Verwandlung durchzieht.
Ja, das ist gut gemacht, tatsächlich, so der Übergang.
Das Panel ist sehr schön. Und dann, nachdem Jaiba und so, sie zelebrieren erstmal, yay, yeah, wir sind wieder vollzählig und ach, Japans Luft ist einfach die beste, wo ich mir auch so gedacht habe, Jaiba, du bist noch nicht so lange in Japan eigentlich, aber schön, dass du dich so schon an die Luft gewöhnt hast. Und dann tippt ihn quasi Benkei so auf die Schulter, ist so, ahem, ich bin auch noch hier. Und dann geht es ja nochmal ab mit Benkei, wo es dann eben zu dieser Baseball-Sache passiert, die ich gerade schon angesprochen habe. Anna Shioji kommt wieder, weil wir brauchen ja einen Kommentator und allem drum und dran. Und das fand ich lustig, weil es so absurd ist. Aber da ist bei mir dann halt wieder das Problem. Meine größte Berührung mit Baseball war Wii Sports, Baseball auf der Wii offensichtlich. Und vorher und nachher eigentlich nichts. Und deswegen, also ich kann das für das Absurde, kann ich das wertschätzen und so. Und weil das einfach so albern ist, dass es plötzlich so ein Baseball-Match ist. Aber ich glaube, wenn ich noch mehr Baseball-Fan wäre, dann fände ich das nochmal lustiger. Was natürlich in Japan dann nochmal ein bisschen was anderes ist, weil Baseball da halt so den Stellenwert hat wie Fußball bei uns in Deutschland oder vielleicht sogar noch mehr. Und naja, das ist einfach nur so eine Sache, Die hat mich da ein bisschen gehindert, sage ich mal.
Mir fehlt an der Stelle auch ein kleines bisschen der Zugang, weil ich halt so von Baseball absolut gar keine Ahnung habe. Also wirklich 0, gar nichts. Ich bin froh, wenn ich weiß, was ein Pitcher ist, und da endet mein Wissen dann auch schon. Entsprechend, ja, ich habe es zwar gelesen, aber alles, was vielleicht irgendwie für Baseball-Kenner total lustig gewesen ist, da habe ich halt drüber gelesen und einfach mir nichts bei gedacht, weil ich halt weder die Regeln kennen noch sonst irgendwelche Besonderheiten oder was da mal historisch im Baseball ganz groß oder besonders oder wichtig war. Ja, das ist halt so ein bisschen schade, wenn einem da so das Hintergrundwissen fehlt.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also was mir gut gefallen hat, war der Einstieg des Kampfes, wo Jaiba ja gerade den Riesenkapper mit seiner Technik platt gemacht hat und er sie ja jetzt auch richtig anwenden kann. Und trotzdem macht das dem Stier überhaupt nichts aus, wo man so denkt, wie jetzt? Jetzt setzt er die schon richtig ein und den Stier kratzt es trotzdem nicht. Das fand ich war auch wieder gut. Naja, und dann kam eben diese Baseball-Geschichte, wo ich halt dann wusste, ja, okay, Aoyama ist ein riesen Baseball-Fan und in Japan ist Baseball halt das Spiel. Und ja, deswegen baut er das jetzt hier halt ein und ja, deswegen ist das halt hier drinne. Aber mich persönlich hat es, wie gesagt, überhaupt nicht abgeholt, weil ich von Baseball so auch überhaupt keine Ahnung habe. Und zum anderen ist es halt dann in dem Sinne, ja, schwierig, sage ich mal, so den Bezug zu wahren, so dass es, du hast auf der einen Seite diesen Kampf um Leben und Tod zwischen diesen zwei Gegnern, aber durch dieses Baseballspiel, wo ja eigentlich keiner stirbt, sondern es ist einfach nur ein Baseballspiel und der Gewinner gewinnt, der Verlierer verliert und dann gehen die wieder auseinander und beide leben weiter, so, das ist so ein bisschen, ja, so das, wo ich dann so dachte, ja, aber warum macht ihr denn jetzt ein? Warum spielt ihr jetzt gegeneinander? Ihr seid doch erbitterte Todfeinde und wollt euch umbringen. Also, das, ja, war irgendwie, das hat mich halt auch nicht so abgeholt. Ich hab's halt dann in dem Sinne auch mehr oder weniger überflogen und mir dann halt gedacht, ja, okay, jetzt macht er da den Schläger und, ja, jetzt, dann steht er, ja, jetzt geht er auf sein Feld zurück, wo ich dann halt auch dachte, mitten im Kampf so, nee, ich muss erstmal wieder auf meine Position, dann kannst du mich angreifen. Wie gesagt, wenn man die Kenntnis hat, dann ist es vielleicht erheblich lustiger, aber so für mich hat es den Bandkampffluss eigentlich eher geschmälert. Also, das war jetzt nicht so packend, sage ich mal, wie der Kampf davor gegen den Riesenkapper in der Welt der Finsternis.
Dann findet Jaiba aber den Kniff, um die Technik noch ein bisschen auszufeilen, zusammen mit Musashi, der dann so richtig auszeilt, wir müssen mal kurz besprechen, und dann dahin ist wie so ein Trainer und alles. Und dann macht er das mit dem Abstoppen da, um eine Gabel zu machen quasi, was Musashi dann der Presse erklärt, wie so eine Pressekonferenz hinterher mit der Taktik, was dann cool ist. Und da finde ich das jetzt dann ein bisschen schade, weil der Kampf ist dann noch nicht vorbei, weil das hat Benkei zwar zugesetzt und die Hose ist runtergerutscht, lustig, und dann ist es aber noch nicht vorbei. Benkei ist noch dabei und schlägt nochmal zu, und Jaiba benutzt dann die neueste Kugel, die sie ja Benkei abgeluchst haben, von dem sie ja noch nicht wissen, was sie macht. Und der Kampf wird dann so ein bisschen antiklimaktisch beendet, denn Jaiba benutzt diese neue Kugel und dann, ja, zack, Benkei ist eingefroren, weil es war die Eiskugel, und dann ein Tap und er zerbricht halt zu Eis und ist besiegt. Dafür hätte ich es besser gefunden. Das soll hier so ein bisschen kombinieren. Ja, wir machen die Kugel, setzen die auch noch im Kampf ein. Hier hätte ich es aber besser gefunden, wenn das eher so gewesen wäre, wie zum Beispiel bei der Wasserkugel, wenn ich mich richtig erinnere, die wurde dann ja auch hinter dem Kampf eingesetzt. Wenn das dann auch wieder so bei der Reisethematik die Kraft der Kugel demonstriert worden wäre und dieser Kampf Jaiba gegen Benkei von der tatsächlichen Schwerttechnik beendet worden wäre. Weil so fand ich das ein bisschen schade, dass dieser coole Moment dann halt mit der Gabel da und so, und das war halt so, ja, okay, cool. Und dann aber, oh, ist noch vorbei, und wie löst Jaiba das jetzt? Ah ja, die neue Kugel gibt ihm halt sofort den Sieg, weil dann ist er halt tot. Das fand ich dann so ein bisschen schade, und ich finde, das hätte man, diese Einführung der neuen Kugel und das Ende des Kampfes hätte man separieren sollen, finde ich.
Das hätte auf jeden Fall alles ein bisschen entzerrt und insgesamt etwas geschmeidiger zu lesen und runder gemacht, stimme ich dir zu, ja.
Und dann sind wir auf dem Weg zurück nach Tohoku. Wir waren jetzt auf Hokkaido und sind jetzt zurück auf die größte japanische Insel unterwegs. Jaiba friert das Meer ein und sie machen sich da mit so einer Schleuder quasi rüber, ganz lustig. Und in der Stadt, wo sie ankommen, ja, niemand will was mit ihnen zu tun haben, weil sie sind, wie der Titel schon sagt, landesweit steckbrieflich gesucht, was Einkaufen und Herberge finden schwer macht. Parallel sehen wir eben Unimaru, der da seine Tornados übt in Tokio, in der Stadt. Und da die Wetterberichte, Anna Shioji wird quasi berichtet, noch aus dem Auge des Sturms. Und gleichzeitig auch, ja, riesige Wirbelstürme zerstören Tokio. Und zwischen Hokkaido und Honshu ist das Meer eingefroren. Ach Mensch, das ist ja alles blöd. Wo soll das noch enden? Ach ja, der Nachrichtenkommentator finde das auch alles so ein bisschen merkwürdig, aber naja, was soll man halt machen? Und dann kommt Monkey Basho, wie er im Original heißt, oder der Affe Basho in der deutschen Übersetzung, der hier seine List anwendet, um an die sieben Kugeln zu kommen. Und ich muss sagen, was ich zuerst mal cool fand, ist, dass das hier, also wir haben das hier öfters mal in Yaiba bisher gehabt, so, dass die Gegenspieler, die Dämonen, erstmal so tun, als wären sie die Freunde von der Gruppe, um sie irgendwo reinzulocken, und dann kommt der Reveal: Ah, wir sind eigentlich böse und wird gekämpft. Und das haben wir hier eigentlich auch, aber dann mit diesem kleinen Twist, den ich vorher schon angesprochen hatte, dass Basho eben ein Gegner von Onimaru ist. Also, dass er nicht sagt: Ja, ich mache jetzt die Kugeln hier, um Lord Onimaru zu dienen und so, sondern dass er sagt: Onimaru ist ein Trottel, der weiß doch eh nicht, was er damit anfangen könnte, und ich bin viel besser dafür geeignet. Und das ändert eigentlich so nichts, weil funktional wäre es, also ob er jetzt sagt: Ah, ich will sie nicht Unimaru bringen oder ich will sie Unimaru bringen, ändert jetzt am Verlauf des Kampfes nichts. Ich fand es aber trotzdem mal so einen ganz netten Kniff, dass nicht jeder dieser Leute, die Unimaru wiederbelebt, wir haben das ja auch mit den Dämonen, die übergelaufen sind, aber auch von diesen Handlangern, dass nicht jeder einfach so blindlings die Befehle ausführt und dann aber auch nicht zum Freund wird, so wie Jubei zum Beispiel. Sondern dann eben auch seine eigenen Ziele verfolgt. Es bringt ihm nichts, und im Endeffekt sein Traum ist dann ja auch sein Untergang wegen der Finsterniskugel, aber ich fand es trotzdem ganz erfrischend.
Ja, ist ein neuer Charakter, ein neues Stilmittel sozusagen, wo ich dann auch während des Dings dann so dachte am Anfang so, als es dann losging so und er dann so sagte, ja, ich bin zwar von Onimaru wiederbelebt worden, aber ich will ihn eigentlich platt machen, wo ich dann so dachte, warum schließen sie sich dann nicht einfach zusammen und bekämpfen Onimaru und nein, stattdessen bekämpfen sie sich erstmal gegenseitig. Und ja, ich fand den, ja, Opa, sage ich mal, war ein sehr interessanter Charakter. Am Anfang, das fand ich auch eine der besten Szenen mit diesen Kugeln, wo er dann sagte, ja, wir haben hier so einen ganzen Raum mit Kugeln, guckt mal da und sucht euch die richtige aus, wo er so zig Kugeln hat. Und dann nehmen sie so, okay, ja, wir müssen wohl jede einzelne überprüfen. Dauert halt ein bisschen, aber gut, wir haben ja keine andere Wahl. Und dann machen sie so Nietenschädel und probieren das alles aus. Und dann fand ich, war das so, wo der Jaiber so sagt, Alter, das ist alles so nervig und das bringt doch alles irgendwie gar nichts. Und Sayaka motiviert ihn so, ach komm, du hast es doch schon fast geschafft. Die Hälfte haben wir erledigt. Und dann kommt der Opa, nein, das ist gar nicht so. Und zieht an dieses Ding und dann fallen diese Kugeln nach unten. Das sind noch mehr, muss nochmal von vorne anfangen. Ich habe die Szene so gefeiert, weil das die ganze Arbeit war für die Katze und wir müssen nochmal noch mehr von vorne anfangen. Das war nicht, war sehr gut. Also das war eine der besten Szenen aus dem Band, fand ich. Und ja, dann die, ja, Detektorkugeln, sage ich mal, wie sie dann darauf kommen. Oh, die Kugeln reagieren aufeinander und dann, ja, finden sie dann so quasi einen Weg, um doch die richtige zu finden. ja, war dann auch sehr interessant. Und dann denkt man so, oh ja, das ist sie. Und dann geht ja dieser Kampf los. Was ich auch sehr interessant finde, dass er halt diese Steinfähigkeit hat und so. Und dann am Ende, ja, wo man dann denkt, okay, Kampf vorbei. Jetzt kommen wir zur finalen Kugel, die Drachenkugel. Und da ist das gar nicht die Kugel, sondern irgendeine andere so, ja, ist zwar die richtige Kugel, aber irgendwie ist es die falsche richtige Kugel. Also, ja, das war auch sehr interessant.
Erfrischend fand ich bei dem Auftritt von Basho insbesondere die Seiten 102 bis 104. Ich habe jetzt extra gerade noch mal hier nachgeschlagen, weil die fand ich tatsächlich nach den Anfangskapiteln innerhalb der Kugel der Finsternis tatsächlich somit die, ja, gruseligsten, wenn man das so sagen kann. Also der Moment, wenn das dann losgeht, dass er da einfach so mit diesem total wohlwollenden und gönnerhaften Lächeln sagt, ja, ich bin Basho, Basho Matsuo, und als Leser weißt du direkt, ja, okay, das ist nicht einfach irgend so ein netter alter Mann, der da als Mönch irgendwie dem Tempel vorsteht oder da arbeitet, sondern das ist irgendein weiterer Gegner. Und dann halt wirklich diese bizarre, ja, groteske, ich weiß nicht genau, welches Adjektiv da besser passt. Ich würde eher sagen, so bizarre Darstellung von ihm als Halbaffe, Halbmensch, Halbaffe, da auf Seite 104, als er da dann auf Yaibas Kopf steht. Ich fand, das war jetzt eher nicht so eine Szene, bei der ich gelacht hätte, sondern eher was, wo ich mir dachte, irgendwie sieht dieser Typ extrem gruselig und befremdlich aus. Und gerade das hat mir so besonders gut gefallen, dass dann auch mal Gegner präsentiert werden, die auch nach relativ kurzer Zeit wieder von der Bildfläche verschwinden, einfach weil Yaiba sie besiegt, die dann aber halt wirklich so, ja, mir deshalb im Gedächtnis bleiben, weil sie nicht einfach nur so diese Klamauk-Gegner sind, wie das jetzt beispielsweise bei Benkei der Fall war. Klar, seine Stierform, die sah schon cool aus, aber am Ende wurde das Ganze dann wieder so durch dieses Baseballspiel für mich persönlich relativiert. Und jetzt hier am Anfang dann dieser Auftritt mit der Metamorphose vom Menschen zum Halbaffen fand ich dann doch eine relativ zeichnerisch starke Lösung.
Ja, finde ich auch, dieses Panel ist sehr toll, wo er auf dem Kopf steht. Das ist eindrucksvoll. Ich finde auch ein cooles Detail, dass Basho der Haiku-Dichter ist, dass der da seinen Haiku auf der Sense stehen hat. Fand ich ein nettes Detail. Olli ist jetzt schon quasi an dem Kampf vorbei zur Drachengottkugel, was aber auch so ein bisschen meine Gefühle zu diesem Kampf ein bisschen widerspiegelt, weil jetzt so beim Rekapitulieren nochmal drüber nachdenken, es ist ja auch wieder eigentlich so ein Gimmick-Kampf, der zwar auch zeichnerisch total cool gemacht ist, also viele Momente sind hier richtig cool und wir haben den einen Sayaka-Moment, wo sie sich opfern darf, naja, aber ich verstehe schon, was das sein soll, ist schon cool. Und dann haben wir am Ende den Kniff, ach, der Seegurkenmann, der war ja bei Sayaka in einer Kleidung drin und der wurde nicht versteinert und er hat die Dunkelheitskugel und die ist halt der Instant Win wieder. Und ja, das ist dann auch quasi wieder so ein bisschen, also den Kampf hat Yaiba ja jetzt auch nicht irgendwie wegen dann irgendwie groß seinen Fähigkeiten gewonnen. Außer vielleicht, dass er irgendwie die Willenskraft hatte, um nicht sofort versteinert zu werden. Keine Ahnung, warum das bei ihm jetzt länger gedauert hat. Vielleicht hat er einfach nur genug Haki oder so. Kann man ja hinterher immer noch retconnen, wenn man ein guter Autor ist oder auch nicht. Und dann ja, zieht er ihn halt in die Dunkelheitskugel und nur durch Zufall mit Kirokichi, da gewinnt Yaiba, wird Yaiba nicht mit reingezogen. Ich finde das hier aber nicht so störend wie bei Benkei. Weil bei Benkei, da war es auch Gimmick, aber da hatten wir, das war eher so ein richtiger Kampf, wo dann Yaiba auch richtig schwertkampfmäßig was ausgepackt hat. Und hier war es ja eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen das mit dem Ausweichen und Zuschlagen, aber nicht, aber es gab ja keinen wirklichen Schwertkampf in dem Sinne. Und bei Benkei war das schon noch eher so der Fall, deswegen war das hier alles von vornherein so ein bisschen mehr so ein Gimmick-Kampf war. Fand ich das dann am Ende nicht störend, dass Yaiba dann quasi durch die Kugel instant gewinnt. Und ich fand es eigentlich auch einen ganz netten Kniff, dass diese ganze Sache mit Kirokichi und der Finsternis Kugel, dass das nochmal zurückkommt. Wie gesagt, Kirokichi, der sich dann ja auch entschlossen hat, ich will auch einen Traum verfolgen und ich will hier nicht mehr bleiben, dass der dann so quasi Yaiba davor bewahrt, reingesogen zu werden. Und dass wir eben diesen Zirkelschluss haben mit den Träumen und dass Basho dann eben verschlungen wird wegen seinem Traum. Ich finde die Kapiteltitel auch ziemlich hart, so Bashos Traum erlischt in der Finsternis. Das ist eigentlich auch ein ziemlich düsterer Titel, passenderweise. Und ja, deswegen habe ich mit dem Ende, obwohl es oberflächlich ähnlich wirkt wie das Ende vom Benkei-Kampf, weniger Probleme als bei dem Benkei-Kampf.
Die verlangsamte Versteinerung hatte ja Basho doch damit irgendwie begründet, dass er die Vitalpunkte von Yaiba verfehlt hätte, ne?
Ja, ich glaube, irgendwie so war das, weil er ihn im Fuß getroffen hat und deswegen ging das langsamer voran irgendwie.
Ah ja, stimmt, richtig. Naja, ich vermute mal, das mit Vitalpunkte ist eher so im spirituellen Sinne gemeint, weil Jubei wurde ja zum Beispiel, naja gut, Kinn und Stirn ist vielleicht noch so ein bisschen, aber ich finde, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so spirituell wie so mit so Energiepunkten. Wahrscheinlich, weil ich glaube jetzt nicht, dass Stirn und Kinn dann so viel vitaler sind als die Fußsohle, aber ja, das stimmt, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Lustigerweise zählt ja auch ein Punkt auf der Fußsohle als einer der Energiepunkte des Menschen, mit dem man dann irgendwie wohl Energie freisetzen kann, aber... gut, da müsste man jetzt irgendwie einen Akupunkteur oder sonst jemanden fragen, der sich damit auskennt, wo genau dieser Punkt sitzt.
Ich hätte auch irgendwie akzeptiert, wenn Monkey Basho gesagt hätte, oh, dass deine Willenskraft ist schon stark, deswegen versteinerst du langsamer, aber du wirst auch versteinern, letztendlich ist es unausweichlich. Hätte ich auch akzeptiert, also ich brauche jetzt da keine so grundlose Erklärung, also ich finde das schon okay, so.
Ich glaube, es wäre auch sehr schräg, wenn jetzt auf einmal mit wissenschaftlichen Erklärungen versucht wird, irgendwelche Ereignisse in Yaiba zu erklären. Das würde irgendwie so gar nicht zur Serie passen.
Ja, ich fand ja die Steinfähigkeit schon sehr interessant, dass er da quasi dann diese ja, neue Technik ausgepackt hat, wo er dann ja, seine Gegner komplett unfähig macht. Und wenn die dann zu Stein werden, dann sind sie halt geschlagen. Da fand ich dann noch mit am besten den Moment, wo dann Jubei auf ihn zukommt und er mit seinem Schwert einfach die ganzen Nadeln abwehrt und man so merkt, oh verdammt, der kommt da ja wirklich gegen an und der Affe dann da, ja, wirklich in Bedrängnis gerät und wirklich in letzter Sekunde da noch verhindern kann, dass er besiegt wird. Das fand ich war irgendwie für mich eine der interessantesten Szenen des Kampfes. Weil er da halt so in Bedrängnis geraten ist, weil ansonsten stand er immer irgendwo hinten, hat die Leute mit seinen Steinnadeln beschossen und die anderen hatten irgendwie so gar keine Chance, die mussten halt ausweichen oder du wurdest getroffen und du warst raus halt und der Jubei konnte die halt einfach abwehren und sich ihm so ein bisschen nähern und so, das fand ich, war gut gelöst, ja.
Und wie fandet ihr das Opfer von Sayaka, dass sie sich da quasi so zwischen die Nadeln schmeißt, um Yaiba zu retten? Also ich habe ja schon angesprochen, ich fand es so ein bisschen, na klar, Sayaka darf nicht viel mehr machen, als sich zu opfern. Aber es ist natürlich auch wieder mal so eine typische Szene, das aber eigentlich auch cool, deswegen finde ich es okay, aber es ist natürlich irgendwie, ja, es ist mal wieder Sayaka, die nichts anderes machen darf, als irgendwie, ja, Yaiba zu unterstützen oder sich für Yaiba zu opfern oder nach Yaiba zu rufen. Das ist, ach, ich wünschte mir, Sayaka hätte einfach mal vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr zu tun. Das finde ich einfach schade.
Es war halt leider vorhersehbar, dass am Ende Sayaka so oder so kampfunfähig wird und aller Voraussicht nach sie selbst diejenige ist, die dazu oder dafür verantwortlich ist, dass sie kampfunfähig wird, weil sie sich dafür Yaiba ja, in die Flugbahn wirft. Und genauso vorhersehbar war es ja dann, dass Yaiba der sogenannte Last Man Standing ist, der da dann den Gegner am Ende wirklich besiegen muss. Und ja, wir haben ja über Shonen-Motive gesprochen und in gewisser Weise ist das eines, das Aoyama in Yaiba, was Sayaka betrifft, sehr stark bedient.
Ja, es ist halt jetzt, ich finde, es ist jetzt kein herausragender Moment sein. Es ist ein gewöhnlich vielleicht jetzt nicht so, aber es ist ein bekannter Moment sozusagen, dass sich der eine für den anderen opfert und dann, ja, man kennt es aus den neuzeitlichen Filmen halt so, wenn man sich eine Kugel einfängt für jemand anders oder so, und das ist jetzt halt hier ja mit den Steinnadeln und so. Also von daher, ja, weiß ich nicht, hat mich der Moment jetzt nicht so mitgenommen, dass sie sich da für ihn geopfert hat. Klar war das bewegend und alles, aber ja, es weiß ich nicht. Also ich sag mal so, wenn jetzt Musashi das gemacht hätte, hätte für mich jetzt auch nicht unbedingt viel mehr Gefühle in der Szene wachgerüttelt oder so. Also, weil so die, Dramatik ist dann bei Yaiba auch nicht entstanden, weil danach ging es ja direkt weiter, dass dann Jubei da ankam und der Kampf ging direkt weiter. Also da war jetzt nicht dann groß, wo er auf die Statue von Sayaka blickt und dann irgendwie, oh mein Gott, und oh, das wirst du bezahlen oder ich rette dich oder was auch immer. Sondern das war so, ja, ich werfe mich dazwischen, ich versteinere, oh mein Gott, nächster Kampf geht los. Und also, ja, also, weiß ich nicht, hat nicht so auf mich gewirkt, vielleicht, wie es vielleicht hätte wirken können oder sollen. Und ja, und es ist halt auch so ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, Sayaka wirkt dann immer so, ja, das kann man so mit ihr machen, sie kann sich opfern, kriegt diesen Moment, aber für was anderes können wir sie nicht gebrauchen, deswegen ist das mit dem Opfern und dann ist sie versteinert und dann kann sie nichts mehr machen, ist ganz gut, weil, ja, sie hat eh keine besonderen Fähigkeiten und so, also, ja, irgendwie, da wünscht man sich schon, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, wir nähern uns langsam dem Halbzeit des Bandes sozusagen, also, ja, noch so irgendwie eine interessante Fähigkeit, die Sayaka hat, die so als Alleinstellungsmerkmal herausstellt, wo man so merkt, hey, sie kann wirklich was, sie ist eine Bereicherung für die Gruppe, ist bis jetzt noch nicht so aufgekommen. Und das ist, ja, irgendwie etwas schade, dass man da nicht so denkt, ja, Sayaka kann dies und das. Und ja, das weiß ich nicht, ob da überhaupt noch was kommt.
Ja, das hat man, die Serie kam dann ja erst einige Jahre nach dem Ende von Yaiba, aber zum Beispiel hatten wir auch schon mal in einem früheren Podcast angesprochen, zum Beispiel Kagome in Inuyasha. Die ist ja jetzt auch nicht immer die aktivste, aber sie hat zumindest ein bisschen mehr was zu tun als Sayaka hier, die ja eigentlich nur die Kugeln tragen darf und Yaiba zuwerfen darf. Und der Witz ist, dass sie die Frau in der Gruppe ist und das ist dann manchmal die Punchline und viel mehr darf sie ja leider nicht machen. Ich finde, das hätte man hier noch ein bisschen ändern können, wenn man das umgedreht hätte, weil Sayaka opfert sich ja und danach kommt dieser Moment mit Jubei und das auch Jubei versteidet und dann hat Yaiba diesen Moment mit alle meine Freunde, ich werde sie rächen, unterschätze mich nicht, Alter, und wo auch Rächen so in Fett gedruckter ist. Und wenn man das vielleicht noch so ein bisschen umgeht, wenn man zuerst den Jubei und dann opfert sich Sayaka und dann ist Yaiba wirklich ganz alleine und hat diesen Moment so, Alter, ich räche mich jetzt und unterschätze mich nicht. Das hätte dann vielleicht noch so ein bisschen mehr Punch gehabt, aber ja, naja, das so war es dann jetzt, naja, halt. Sie ein bisschen zu typisch und ein bisschen schade. Dann ist der Kampf vorbei, Kirokichi ist frei und der Seegurkenmann ist ja auch noch immer unversteinert. Und wir haben dann so ein bisschen Comedy mit der Entsteinerung und ein bisschen merken, ach, abbrechen und dann noch so ein bisschen mit Musashi darum gemacht, wo der zum Glück unbeschadet aus der Versteinerung rauskommt, obwohl sie ja dann mit einer Statue ein bisschen Schabernack getrieben haben. Aber gut, und dann haben wir quasi jetzt noch drei Kapitel Setup im Prinzip, wo Unimaru und der Spinnenmann, die ja in diesem Band bisher relativ abwesend waren als Person, außer dass wir diese eine Trainingsszene da hatten mit den Wirbelstürmen, werden jetzt so wieder ins Geschehen integriert, weil jetzt sind ja alle Kugeln aus der Drachenkugel gefunden und wir bauen das jetzt so auf, dass die zusammenlaufen, weil der Spinnenmann ist dann wieder am Spionieren und entführt dann auch glatt Kirokichi, der gerade erst gesagt hat, nee, ich trete meine eigene Reise an und dann prompt zum Gefangenen wird. Ja, und dann haben wir ja fast schon ein bisschen langgezogen fand ich das alles mit dem Haus dann wieder da, das alles, war vielleicht ein bisschen zu lang. Da dachte ich mir so, ja, vielleicht machen wir ein bisschen hinne. Aber zumindest hatten wir noch die ganz unterhaltsame Szene mit dem Spinnenmann und Kirokichi und Onimaru, wo dann Kirokichi dann so Informationen entlockt werden. Und dann geht es ja dann, nachdem das alles vorbei ist und das Ganze im Badehaus vorbei ist, kommen wir dann ja endlich zu der nächsten Konfrontation zwischen Yaiba und Onimaru, da in den Wolken mit diesen komischen Muschelgleitern, wo ich annehme, dass Professor Eisenstab die auch irgendwie entwickelt hat, den wir jetzt in diesem Band gar nicht gesehen haben, wenn ich mich nicht irre. Und da kommt es dann im letzten Kapitel zu der nächsten Schlacht, wie gesagt, aber erstmal angefangen. Ich fand das hier aber schon mal recht cool, die Action wieder. Also wie gesagt, immer, das sprechen wir nicht immer so an, aber das kann man so als Grundsätzliches machen. Zeichnerisch, Jaiba hier, die Action ist immer schön inszeniert. Also das ist eigentlich die meiste Zeit über super tolle Actionzeichnungen und liest sich gut, guter Flow, gut inszeniert, hat einen guten Wumms. Und hier dann auch in der Luftschlacht, wo Onimaru dann auch die Donnerkugel verwendet, die er ja hat, und das dann quasi gegen Jaiba einsetzt und er wirkt mal wieder ziemlich überlegen. Jaiba kommt noch nicht so richtig in Schwung und dann haben wir eben am Ende diesen Cliffhanger, dass Onimaru dann den Spinnenmann bereit ist zu opfern, um Jaiba dann auch Platz zu machen. Und das ist dann die Einleitung in den Überleitung in den nächsten Band. Als Setup fand ich das alles so insgesamt ganz gut. Ja, vielleicht ein bisschen straffen wäre hier auch ganz gut gewesen. Also, so, ich weiß nicht, ob das wirklich drei Kapitel gebraucht hätten, um das jetzt alles zu diesem Punkt zu bringen. Aber ja, der Spinnenmann durfte noch mal ein bisschen lustig seine Antics da machen mit der Falle. Ja, aber dann geht's ja jetzt, ging es dann ja auch bald zur Action und da finde ich, das macht einen guten Job, um einen Vorfreude zu wecken auf den nächsten Band.
Ja, der Anfang mit dieser Kugel, das fand ich, war so ein bisschen, ja, weiß ich nie, was ich davon halten soll. Also diese Trefferkugel, die dann da ihre Fächer auspackt und sagt, hey, du hast mich gefunden, Jubel, Jubel. Und weiß ich nicht, da habe ich so gedacht, was ist denn das jetzt für eine? Also, ja, das, ich weiß es nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, weil irgendwie wirkte es auf dem einen so, hey, wir haben die Kugel gefunden und dann hast du doch nur so eine, ja, im Prinzip nutzlose Kugel gefunden, weil die dir ja nur sagt, ja, nee, ich bin nicht die Richtige, such mal die Richtige, die findest du übrigens da hinten so, wo ich so dachte, ist jetzt irgendwie nicht so zufriedenstellend und dass die dann so ihre Zaubertricks da auspackt und so, weiß ich nicht, wie ich diese Kugel. Ja, was ich von ihr halten soll, so. Und naja. Aber dann, ja, die Szene mit dem kleinen Kapper, der da von dem Spinnenmann gefangen genommen wird, das war dann wieder so, ja, ganz gut, wo er dann irgendwie, ja, fand ich schön, wo sie dann aufeinandertreffen, denn der Kleine dann erstmal so, ja, beleidigt erstmal Onimaru und dann Spinnenmann so, was, sagt das nochmal? Und er wiederholt es wirklich nochmal exakt genauso und dann kloppt er ihn und nimmt ihn mit und das ist schön, die Dynamik so zwischen den beiden, finde ich sehr gut. Und dann, ja, auch so diese Versuche, sag ich mal, wie sie dann zum Fuji wollen und keiner nimmt die mit, weil überall sind diese komischen Plakate, die Leute hier dürfen nicht mitfahren, die Leute dürfen nicht mit dem Schiff getransportiert werden und so weiter und so fort. Und wo dann Onimaru sagt, hier, jetzt gehe ich zu Jaiba und nehme mir die Kugeln und so. Und Spinnenmann sagt dann, nö, brauchen Sie gar nicht machen. Der kommt hier schon hierher. Wir müssen einfach nur abwarten. Und dann sagt er, ja, okay, dann machen wir das halt. Aber weil die halt nirgendwo mitfahren können, dann dauert das so lange und dann kommen sie auf die Idee so, ja, war vielleicht doch keine so gute Idee, die überall auszusperren und dieses Verbot auszusprechen, wo sie dann so, ja, das fand ich war eine gute, schöne Stelle. Und dann, ja, Spinnenbart, das weiß ich nicht, wie die Leute da, also klar, es ist gebraucht, um dann zu Fuji zu kommen, aber es war doch so offensichtlich, dass es kein Badehaus ist, wenn schon Spinnenbad dran steht. Aber gut, ja. Und dann aber auch so schön, wie dann die drei da in dieses Bad gehen, die so voll entspannt sind und dann dieses Bad sich da bewegt und die checken das überhaupt nicht, weil die da drin sitzen. Das finde ich auch sehr gut gelöst. Und dann so, oh ja, es gibt hier so ein paar Erdbeben, es hat gerade gewackelt, aber das stört uns nicht. Wir entspannen uns einfach weiter. Ah, die war sehr schön und ja, dann quasi jetzt der, ja, ich sag mal, Endkampf schon wieder mit Onimaru, wo ich so denke, eigentlich könnte das auch der finale Endkampf jetzt werden, weil wir ja jetzt Onimaru da haben und er hat seine neue Technik und ja, aber wir wissen ja, es kommen noch ein paar Bände, also ist dann noch nicht der Endkampf jetzt hier, sondern irgendwas anderes wird passieren. Was weiß ich noch nicht, bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und was ich auch finde, ist, wir kriegen halt gerade auch hier in dieser letzten Szene halt wieder gezeigt, dass Onimaru eben der super Oberbösewicht ist und der eigentlich gar keine Freunde hat, weil er eben jetzt dann einfach sagt, ja, du hast zwar meinen getreuen Spinnenmann, meine rechte Hand hast du da quasi, aber wenn ich dich dafür platt machen kann, ja, dann töte ich den einfach auch, ist mir scheißegal. Und er ist da halt wieder wirklich der bitterböse Oberteufel, der nicht mal davor dann zurückschreckt, seinen treuesten Handlanger, der ihm ja auch wirklich viel geholfen hat, der sagt dann einfach, ja, solange mein Erzfeind stirbt, ist mir egal, wer da alles mit drauf geht.
Das fand ich tatsächlich auch sehr interessant am Ende. Spinnenmann ist ja die ganze Zeit wirklich äußerst untertänig gegenüber Onimaru und spricht ihn ja immer mit Meister Onimaru an. Bis auf die eine Ausnahme, als Yalba sich ja mal als Onimaru ausgegeben hat und meint, du kannst mich auch Take-chan nennen und Onimaru der Spinnenmann fast einen Kopf kürzer gemacht hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will, Spinnenmann sagt immer Meister Onimaru und dann am Ende, als Onimaru sagt, ja, ich benutze jetzt meine neue Technik, da entgleist ihm ja so ein bisschen die Formalität und er sagt halt dann auch so, der will doch nicht etwa den Tornado Slash einsetzen, ja, also er sagt nicht Meister Onimaru will ihn einsetzen, sondern der, ja, also so richtig derbe, fast schon abwertend und ja, Onimaru dann hier, halt mal den Ball flach, das ist mir egal, was passiert. Wenn du sauer bist, dann beschwer dich halt bei Yaiba und Spinnenmann kommen sogar die Tränen in die Augen. Was für mich jetzt mit dem Wunsch verbunden ist, dass Spinnenmann am Ende dann doch noch so aufwacht und merkt, naja, also auf der Seite des Teufels ist es vielleicht doch nicht ganz so rosig und lässt sich's nicht ganz so sorgenfrei leben. Ich schließe mich dann doch lieber der Gruppe um Yaiba an. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. In jedem Fall, dass sich überhaupt zeigt, naja, also so ein bisschen Würde und Verständnis von Ehre hat Spinnenmann dann schon noch, dass er jetzt nicht sagt, ach ja, also wenn du mich jetzt hier irgendwie für deine Technik aufopfern willst, dann tu das, ist in Ordnung, sondern dass er halt schon meint, naja, also ich hänge ja doch am Leben, wäre ganz nett, wenn du mit deinen Untergebenen etwas freundlicher umgehen würdest. Ja, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt dann halt wirklich die Comedy mit dem Badehaus, ja. Dass es heißt, ach, es wäre wunderbar, wenn hier irgendwo ein Badehaus wäre. Ja, wir sind mitten in den Bergen und natürlich kommt wie gerufen auf einmal ein sauberes, ganz schickes und adrettes Badehaus mitten in den Bergen. Und keiner hinterfragt, wie ist das da hingekommen und warum ist da überhaupt ein Badehaus, das da auch noch betrieben wird um diese Uhrzeit? Ist halt typischer Jaiba-Humor, der mir gut gefallen hat. Gerade auch so diese Ignoranz, die Musashi an den Tag legt. Das heißt, naja, draußen ist ja schon ein ziemlicher Lärm. Naja, wahrscheinlich findet irgendwo ein großes Feuerwerk statt. Ah, und nach dem Bad noch ein schöner Milchkaffee. Und wie man wirklich so unbedarft durchs Leben gehen kann, dann muss ich mich als Leser ja dann wirklich schon fragen, wie hat dieser jahrhundertalte Musashi es früher geschafft, sich so einen Namen zu machen und ein so bedeutender Samurai zu werden? Also entweder war der früher ganz anders und viel seriöser drauf, oder er lügt einfach das Blau vom Himmel hinab. Naja, und dann fand ich auch noch interessant, dass es einen kleinen redaktionellen Fehler gab. Wir haben im Band zweimal Kapitel 108. Warten auf dem Gipfel des Fuji ist ja eigentlich Kapitel 109, so wie es auch vorne im Inhaltsverzeichnis drin steht. Das ist mir jetzt aufgefallen. Störend ist es nett, aber ja, fällt halt ins Auge.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ist mir tatsächlich entgangen. Aber wir hatten ja letztens den Fehler mit dem Spinnenmann gegen Bärenmann da auf dem Cover auch gehabt. Und jetzt hier das. Ja, naja, aber ist jetzt auch nicht das. So ein Zahlendreher, das kann halt mal passieren. Ich finde, ja. Ja, ich finde, der Spinnenmann und Unimaru. Einerseits ja, andererseits finde ich die Dynamik zwischen den beiden dann auch ein bisschen zu entertainig, als dass ich mir wünschen würde, dass der Spinnenmann wirklich weggeht von Unimaru, weil Unimaru selber, naja, er ist halt böse und hat manchmal so seine lustigen Momente, weil er so ultra ernst ist und dann auf die unernsten Charaktere um ihn herum reagiert. Aber gerade im Duo mit dem Spinnenmann ist mir Unimaru viel, viel lieber. Und auch der Spinnenmann selbst ist mir irgendwie auch so ins Herz gewachsen, weil er ist halt dieser typische cartoonmäßige, trottelige Handlanger, der immer die kompliziertesten Pläne da irgendwie hat und sich da was austüftelt und dann am Ende klappt's und am Ende schlägt alles irgendwie fehl und er ist dann der Leidtragende. Also, oh Mann, schon wieder. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Also er hat so richtige Team Rocket-Energie irgendwie so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich, und das finde ich auch schon sympathisch. Aber dafür muss er halt auch bei Unimaru bleiben, deswegen, auch wenn er sich seine Würde bewahren sollte, hoffe ich trotzdem, dass er ein bisschen diese Dynamik mit seinem Boss sich trotzdem beibehält.
Gut, für die Dynamik ist es auf jeden Fall wichtig, dass Spinnenmann und Onimaru weiterhin da ein Duo oder Tag-Team oder wie auch immer man das nennen möchte, bilden. Es ist auch die Frage, inwiefern würde Onimaru überhaupt vorwärts kommen, wenn Spinnenmann weg ist. Er hat zwar immer noch weitere Untergebene, unter anderem wäre dann ja, ich glaube, der nächstwichtigere Handlanger, dieser komische Professor da. Aber sonst, Spinnenmann ist ja an sich wirklich immer so seine rechte Hand, die er ja immer dann losschickt für alle möglichen Sachen. Und wenn der weg wäre, ich glaube, dann hätte Onimaru tatsächlich auch ein Problem, ne? Dann würde er vielleicht erstmal feststellen, wie wichtig die Spinne für ihn eigentlich war.
Da muss er nochmal irgendwie 8 oder 10 oder 20 Dämonen wiederbeleben. Weil irgendwie bisher, der Spinnenmann ist so der Einzige, der so übrig geblieben ist. Na gut, der Seegurkenmann und der. Aber jetzt auf Unimarus Seite so. Der hat ja jetzt schon so viele wiederbelebt. Wirklich Reihe um Reihe. Und der Spinnenmann ist ja der Einzige, der sich über die Zeit bewährt hat auf Unimarus Seite. Also da soll er vielleicht nochmal überlegen, weil ich glaube, da muss er nochmal richtig viele wiederbeleben, bis er mal wieder so einen guten und treu ergebenen Diener ranholt. Er ist ja scheinbar auch nicht wählerisch. Er macht das ja, wir haben das ja mit Basho gesehen, er überlebt ja einfach scheinbar random irgendwie wieder und Jubei und macht sich gar keine Gedanken um irgendwas. Und ich sag mal so, er hat nicht die größte Erfolgsquote mit den Leuten, die er wiederbelebt. Es sind deutlich mehr Leute übergelaufen. Also wenn sich Leute heutzutage beschweren in Detektiv Conan, die schwarze Organisation hat irgendwie zu viel Spione drin. Ja, frag mal die Unimaru-Armee, was das mit Überläufern ist, was das für ein Problem sein kann. Da sieht man mal wirklich, was zu viele Überläufer bedeuten kann. Ja, ich bin da mal gespannt, wie die ganze Sache endet in diesem Kampf. Im Prinzip mit jeder Kampf mit Unimaru in der Serie bisher hätte im Prinzip der letzte sein können. Und das ist ja auch so dieses typische mäßige, man weiß ja immer in so einer Serie nicht, wann wird es jetzt abgesetzt. Wenn man jetzt schon so weit ist, dann hat man langsam so ein Gefühl dafür, okay, mir wird jetzt nicht gesagt, machen 3 Kapitel und Schluss. Aber es ist ja so schon dieses typische, jeder Kampf kann ja im Prinzip, könnte hier der letzte sein. Aber das wird es nicht sein. Also vielleicht kommen dann nochmal irgendwie nach den 7 legendären Kugeln, kommen dann vielleicht die 12 legendären Würfel oder so, die man dann sammeln muss oder irgendwas, irgendeine neue Quest, wie in so einem Videospiel. Aoyama hat ja auch gesagt, er war damals inspiriert auch von Dragon Quest, der Videospielreihe unter anderem mit den Elementarkugeln und so, das war so ein Ding. Und im Prinzip ist das ja hier auch von der Struktur her sehr videospielig aufgebaut mit, wir haben so 8 Dämonen und die muss man besiegen und dann kommt man in den finalen Dungeon und macht dann nochmal einen Kampf und dann quasi ein neues Spiel und dann hat man die 7 Sachen, die man sammeln muss und dann kommt man wieder und dann gibt es wieder den Endkampf, wie so ein Zelda-Spiel auch im Prinzip, so mit den Dungeons, die man abarbeiten muss und dann gibt es am Ende die Konfrontation und ja, Auch wenn das hier nicht der finale Kampf ist und es dann noch bestimmt noch neue Quests gibt, bin ich trotzdem gespannt, wie das im nächsten Band weitergeht.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Mir kam jetzt gerade noch so die Idee, vielleicht, wir haben ja immer noch die Drachenkugel, die im Fuji irgendwie versteckt ist. Vielleicht wird die auf mysteriöse Weise irgendwie aktiviert und der gesamte Fuji bricht aus und hindert dann Onimaru daran, seine Technik auf Yaiba und Spindelmann anzuwenden und dann gehen beide in verschiedene Richtungen weg oder keine Ahnung, also ja. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was im nächsten Band passiert. Es könnte alles passieren. Ich habe so noch gar keine Ahnung. Bin sehr gespannt, vielleicht sogar ja mal wieder mit am gespanntesten drauf, was uns in Band 12 erwarten wird.
Dem schließe ich mich an. In gewisser Weise könnte man jetzt einfach das nehmen, was ich am Ende des Conan-Casts zu Yaiba Band 10 gesagt habe, dass ich mich darauf freue zu erfahren, wie es weitergeht und was in Band 11 kommt. Müssen wir nur die Zahlen 10 und 11 durch 11 und 12 ersetzen. Ja, weil ich wirklich finde, die Cliffhanger sind mit zunehmender Bandzahl immer mehr on point gesetzt und machen auch regelmäßig Spaß auf die nachfolgende Ausgabe. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch groß zu sagen sollte, außer dass ich das wiederholen kann vom letzten Mal.
Okay, und dann haben wir Yaiba Band 11 Ende am Ende und dann blättern wir noch weiter und haben zwei leere Seiten, gar keine Werbung in diesem Band tatsächlich. Und dann noch das Impressum. Yaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter. Erstausgabe 1989. Erste Auflage 2023, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, ISBN-Nummer, Egmont Shop, Storyhouse EMA und dann am Ende noch das Stop-Buch-Schild und dann sind wir durch mit Yaiba Band 11 von vorne bis hinten. Ja, als Fazit, ich finde, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Band, doch insgesamt, weil wir gerade diesen ersten Abschnitt war für mich der stärkste hier und besonders mit dem Moment, was ich vorhin angesprochen habe, dieser typische Shonen-Moment, wenn Yaiba das durch die Dunkelheit bringt und im letzten Moment da ankommt, das finde ich einfach hype-mäßig cool und das war für mich so der Höhepunkt dieses Bandes. Monkey Bar Show fand ich ganz lustig und am Ende noch das Setup, also insgesamt ein sehr spaßiger Yaiba-Band, wo einfach sich jetzt dieses typische, das ist jetzt nicht die hohe Kunst hier, aber dadurch, dass wir es auch so regelmäßig bekommen, finde ich das ein sehr schönes Lesegefühl, wenn man so, ach, schon wieder ein Yaiba-Band, jetzt hier wieder ein paar lustige Abenteuer erleben in dem Band. Dieses Gefühl, finde ich, stellt sich schon ganz gut ein. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen etabliert, jetzt hier auch für uns deutsche Leser durch die Regelmäßigkeit. Und ja, deswegen finde ich das einfach, dieses Gefühl finde ich schön. Und dieser Band hat das abgeliefert, was ich mir erhofft habe. Deswegen hatte ich damit eine gute Zeit.
Ja, es war so ein bisschen gemischt, sage ich mal. Also es hatte auf jeden Fall seine guten Momente und die Kampfszenen haben mir gut gefallen. Wie gesagt, auch diese Sache mit, boah, ich habe eine neue Technik drauf. Dann muss er aber erstmal lernen, wie er die benutzt, weil sonst bringt ihm die neue Technik gar nichts. Dann hat er die neue Technik gemeistert, geht damit in den nächsten Kampf. Da bringt ihm aber auch die gemeisterte Technik so gar nichts. Und er muss wieder überlegen. Das war sehr schön gewählt. Dann hatten wir die, ja, ein paar lustige Momente hatten wir da mit bei. Ja, wie vorhin das mit den Massen da an Kugeln, das war für mich mit die beste Szene im ganzen Band, so gelacht habe ich schon lange nicht mehr mit, oh, es kann doch noch schlimmer kommen, du musst einfach nur hier und zack, das ist sehr schön und dann dieses falsche Badehaus damit, naja, es ruckelt ein bisschen, aber alles gut und in Wirklichkeit geht die Welt draußen unter, interessiert gar keinen da drin, ja, so ein bisschen. Ja, geschmälert, wie gesagt, war der Kampf mit dem Baseballspiel da. Das war jetzt nicht so mein Ding, aber trotzdem verständlich. Naja, und dann eben entsprechend das Ende, was den Cliffhanger, wie gesagt, wie Jens schon gesagt hat, sehr spannend gesetzt hat und es kann jetzt echt alles passieren. Von daher, ja, hat mir echt Spaß gemacht, diesen Band zu lesen. Ja, ist halt Yaiba-mäßig, orientiert sich an so einem Videospiel und das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und ich muss sagen, es wurde echt nicht langweilig beim Lesen und so zwischendrin habe ich so gedacht, boah, ich bin gerade mal bei der Hälfte und es ist richtig spannend und eigentlich ist ja Yaiba so ein Band, den man relativ schnell durchlesen kann, aber trotzdem kam es mir beim Lesen ja irgendwie viel länger vor, weil mich der Band einfach auch so mitgenommen hat und das ist gut, weil das war nicht langweilig, es war spannend, es war lustig und ja, deswegen würde ich sagen, ja, ist ein sehr gelungener Band hier in, ja, wie sagt man, in die Zehner-Reihe rein oder wie auch immer.
Das Zeitgefühl beim Lesen, was du beschrieben hast, Olli, hatte ich tatsächlich auch. Ich meine, so ein Kapitel von Yaiba, das ist innerhalb von 5 Minuten durchgelesen, wenn man sich Zeit lässt, in 5 Minuten durchgelesen. Also an sich ja doch relativ fix. Und trotzdem hatte ich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie beim Lesen länger gedauert hat, aber nicht irgendwie negativ im Sinne von, boah, das ist langweilig und das zieht sich wie Kaugummi, sondern eher im Sinne von, ja, ich fühle mich gut unterhalten und ich habe auch Spaß dran, nochmal so das Kapitel, was ich gerade gelesen habe, zu reflektieren und mir meine Gedanken dazu zu machen. Wozu halt wirklich die ausgewogene Mischung in Band 11, wie ich finde, auch sehr gut beiträgt. Es geht erst mit etwas mehr Ernsthaftigkeit los, danach kommt dann mit Benkei etwas mehr Spaß rein, dann ja etwas mehr Grusel oder überhaupt etwas Grusel, wie ich finde, halt durch die Metamorphose von Basho. Dann halt am Ende wieder etwas mehr Klamauk, was die Sachen mit den Versteinerungsnadeln betrifft und das zieht sich dann bis zum Spinnenbad weiter und endet letzten Endes dann darin, dass es halt doch wieder ernster wird. Also quasi der Anfang ist vom Tenor her ähnlich dem Ende und ja, ich denke, wenn das auch so beibehalten bleibt, dass halt eben wirklich immer das Ende so ernst ist, dass man als Leser sagt, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, dann hat Aoyama da alles richtig gemacht. Oder zumindest ist dann die Einteilung der Bände richtig, weil wir hatten ja jetzt auch hier 11 Kapitel in diesem Band, eins mehr als in den letzten Kapiteln. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren es bisher immer 10. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ich denke mal, im japanischen Original ist es ja auch so, dass es 11 Kapitel sind in Band 11. Und das ist vielleicht auch damals so gewählt worden, weil es sich von Cliffhanger-Seite her so angeboten hat.
Ja, das kann durchaus sein. Das ist ja bei so, bei den Detective Conan ist ja eigentlich fast schon ein bisschen so die Ausnahme, dass man so diese ganz fixierte Nummer hat von immer 11 Kapiteln, weil sonst in anderen Manga-Serien variiert das ja auch gerne mal. Wenn man sich die modernen Serien anguckt, dann mal 9 oder 10 Kapitel, je nachdem, wie es gerade besser passt. Ja, und wahrscheinlich wurde das hier auch so gewählt. Oder vielleicht sind die Kapitel auch ein bisschen kürzer geworden. Das kann natürlich auch immer sein, dass man vielleicht statt mal ein paar Kapitel hatte, die eher 17 Seiten statt 19 waren oder so, je nachdem, wie viel. Das ist ja auch nicht immer standardisiert, so wie bei Detective Conan. Und da gibt es halt immer so einen gewissen Spielraum. Gut. Und damit sind wir am Ende dieses Bandes und dieses Concast-Themen-Podcasts angelangt. Schreibt uns doch gerne, wie ihr den Band fandet. Entweder hier, wenn ihr es gerade auf connews.org hört, dann hier oder sonst in unserem Forum oder auf den anderen Seiten, auf die ich jetzt verweise. connews.org, da findet ihr alle News rund um Detective Conan, Gosho, Yama und Yaiba. Im connwiki.org könnt ihr Informationen dazu euch durchlesen und auch euer eigenes Wissen beitragen, denn es ist ein Mitmach-Wiki. Conforum.org, da könnt ihr mit anderen Fans diskutieren. Wenn ihr lieber chatten wollt, dann haben wir auch einen Discord-Server. connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link, so rum. Auf Social Media findet ihr uns twitter.com/connews, youtube.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews. Und dann findet ihr uns zusätzlich auch noch neuerdings auf Mastodon und auf Blue Sky. Da könnt ihr ja auch mal suchen, beziehungsweise wir haben auch wieder unsere Social Media Seiten verlinkt auf der Hauptseite von connews.org, mastodon.social/@connews zum Beispiel. Da könnt ihr uns auch finden, wenn ihr lieber eine Twitter-Alternative haben wollt. Und unterstützen könnt ihr uns, indem ihr unseren Patreon unterstützt, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet oder über Käufe auf unsere Amazon-Affiliate-Links. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören, hoffe ihr habt Spaß mit Jaiba weiterhin und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Euch eine schöne Zeit und ja, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.